Preven Talk, der Podcast mit ohne Suchtfaktor.
Wir sind heute im Projekt Tandem der ambulanten Suchthilfe bei Merle Klaassen und Julia Fischer und ich würde mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet.
Ja, erstmal vielen Dank für die Anfrage. Wir haben uns total gefreut. Genau, ich fange einfach mal an. Ich bin Merle Klaassen. Ich arbeite hier in der ambulanten Suchthilfe seit etwas mehr als 4 Jahren. Anfangs bin ich durch ein Praktikum hier gelandet und durfte damals schon in das spannende Projekt Tandem mit reinschnuppern, um das es ja auch heute gehen soll. Und bin dann hier auf Minijob-Basis so ein bisschen geblieben und nach meinem Studium dann fest angestellt wurden. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich auch in diesem Projekt dann später gelandet bin und jetzt hauptsächlich nur noch die inklusive Suchtberatung hier im Haus mache, mit Julia zusammen.
Genau, ich würde mich auch mal vorstellen. Ich bin Julia Fischer. Ich bin jetzt auch dann dieses Jahr 4 Jahre bei der ambulanten Suchthilfe. In unterschiedlichen Projekten, in Tandem unter anderem, aber auch in der normalen Suchtberatung und in der Traumasuchtgruppe. Genau, wir haben beide vorher schon mit dem Bereich Berührungspunkte gehabt, also waren beide vor der ambulanten Suchthilfe in der Eingliederungshilfe tätig, in Wohngruppen, haben da mit Menschen gearbeitet, mit kognitiver Beeinträchtigung, zum Teil da auch schon mit Abhängigkeitserkrankung und oder psychischen Erkrankungen. Weshalb, ich glaube, für uns beide einfach das ganze Projekt irgendwie von Anfang an ganz spannend war, uns interessiert hat und ja, es total schön war, überhaupt zu sehen, dass es sowas gibt. Das war für mich nämlich tatsächlich neu. Das war, ist noch nicht so verbreitet, die inklusive Suchtberatung.
Genau, und wir daher auch die Relevanz einfach von dem Projekt vorher schon kannten, weil wir selber eben auch nicht in Bremen gearbeitet haben und daher gerade dort bei den Standorten gar nicht wirklich Anlaufstellen hatten.
Aber jetzt ist es für die Hörer vielleicht mal ganz wichtig herauszufinden, was ist das Tandem-Projekt? Vielleicht stellt ihr das Projekt einmal vor.
Genau, das Tandem-Projekt ist eigentlich aus einem Bundesmodellprojekt entstanden, welches von 2018 bis 2022 lief und es wurde damals ausgeschrieben auf Bundesebene und es haben sich ganz, ganz viele Standorte dort beworben und auch ganz viele Einrichtungen und wir hatten das Glück, eine von 3 ausgewählten Standorten zu sein hier in Bremen, gemeinsam mit dem Martinshof. Das sind die Werkstätten hier in Bremen, weil das Projekt bedeutet eben daher auch der Name Tandem, dass man immer gemeinsam arbeitet, also ein Träger der Suchthilfe und ein Träger der Behindertenhilfe. In dem Fall haben wir eben mit den Werkstätten dann zusammengearbeitet. Und da ging es ganz viel darum, dass man die Vernetzung der Hilfesysteme fördern wollte, aber eben auch so ein ganz eigenes Hilfsangebot adäquat entwickeln wollte, was eben diese Zielgruppe anspricht und um einfach so ja, die Versorgung zu verbessern.
Ich glaube, meine Kollegin hat schon ganz viel gesagt, also vielleicht einfach noch so mit insgesamt. Es wurde dann halt einfach so gut damals angenommen, das Projekt, dass wir es halt hier, ja, seitdem es weiterläuft, wir eine feste Gruppe haben und Einzelberatung auch anbieten und immer noch auch mit den Werkstätten gut zusammenarbeiten, aber das ganze Projekt einfach mit der Zeit auch noch mal mehr sich ausgeweitet hat über die Werkstätte hinaus und gewachsen ist.
Genau, das Projekt vielleicht noch zu dem Projekt an sich, dem Inhalt des Projektes. Da gab es eben so 3 Inhalte, die damit einhergingen. Das war zum einen so ein Screening-Instrument, welches schon in den Niederlanden vorher einmal getestet wurde. Da ging es dann darum, um die Einschätzung des Schweregrades einer Substanzstörung bei Menschen mit geistiger oder kognitiver Beeinträchtigung. Dann gab es noch ein Programm, das hieß Less Booze or Drugs. Das ist eben so kognitiv-verhaltenstherapeutisch schon. Da geht es darum, dass die Menschen an 12 Gruppen- und Einzelsitzungen teilnehmen und dem Sagt-Nein-Kurs. Das ist eigentlich ursprünglich mal für SchülerInnen an Förderschulen entwickelt worden und geht so ein bisschen darum, ja, präventiv zu arbeiten. Und aus diesen 3 Instrumenten sozusagen haben wir dann auch jetzt weiterführend uns so ein bisschen die Sachen, die am sinnvollsten waren, herausgearbeitet und haben da so ein bisschen auch Veränderungen vorgenommen, damit es einfach ein bisschen passender ist und gerade für unsere Zielgruppe und für das Setting angepasst wurde.
Es ist also ein spezielles Projekt der Suchtberatung für Menschen mit Inklusionsbedarf. Und da stellt sich ja die Frage, habt ihr deswegen auch spezielle Suchtfragen zu beantworten?
Also es gibt ganz viele klassische Suchtfragen, wie aus der Beratung auch. Also es geht um Themen Alkohol, Cannabis, Kokain, Medikamente, Medien oder auch sonstige Konsummuster. Der große Unterschied ist, wir beleuchten die Themen häufig einfach anders. Also vieles muss zunächst langsamer und konkreter erklärt werden. Psychoedukation ist ein ganz großer, bedeutender Bestandteil. Häufig kommen die Menschen her, wissen überhaupt gar nicht, was irgendwie Sucht oder Abhängigkeit bedeutet. Die Begrifflichkeiten überhaupt, wie entsteht das? Wovon kann man überhaupt süchtig werden? Manche Menschen brauchen deutlich mehr Wiederholungen. Wir arbeiten viel mit Visualisierung und nehmen uns Zeit. Das heißt aber nicht, dass die Fragen bei den Menschen halt weniger ernst oder komplex sind, sondern dass es einfach häufig eine andere Herangehensweise braucht. Auffällig ist jedoch, dass wir beispielsweise bei den Menschen, die im Zuge eines Unfalls eine kognitive Beeinträchtigung haben, häufig die Themen Abgrenzung haben und Wunsch von Dazugehörigkeit im Kontext, dass sie es schildern, wenn sie dann halt beispielsweise wieder Alkohol in Gesellschaft konsumieren, das Gefühl haben, sich wieder normal zu fühlen, wieder dazu zu gehören. Wiederum wir bei Menschen, die von Geburt an eine kognitive Beeinträchtigung haben, eher so das Thema Nein sagen haben und Abgrenzung. Und dann stehen da ganz viele Fragen mit hinter, so wer sind eigentlich meine wahren Freunde und wer verbringt nur Zeit mit mir, weil ich denen halt irgendwie Alkohol oder Cannabis beispielsweise kaufe.
Und wie gelingt es euch, die Menschen zu erreichen?
Ja, da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine gute Vernetzung immens wichtig. Einfach sehr, sehr sichtbar zu sein und sichtbar zu bleiben an Orten, die eben relevant sind. Also wir haben einfach viele Kooperationen mit Wohnangeboten, Werkstätten, aber auch Fachkräften. Wir versuchen immer sehr präsent zu sein. Das bedeutet, dass wir auch ganz viel außerhalb unterwegs sind, also nicht nur hier in unserer Beratungsstelle, sondern eben auch versuchen, in die Orte zu fahren oder zu gehen und die Menschen dort direkt zu erreichen, indem wir eben die Werkstätten aufsuchen, uns da vorstellen, manchmal auch so Kurzeinheiten machen, dass wir einfach so Präventionskurzprogramme dann da gestalten. Wir gehen auch in Wohneinrichtungen und stellen uns da immer mal wieder vor. Dabei ist es dann aber auch super wichtig, wenn wir schon Menschen erreichen, dass wir eben auch sehr flexibel bleiben. Nicht nur bei den Suchtfragen ist das eben so, dass man viel Wiederholung und dass da erstmal ganz viel Unsicherheit ist, sondern eben auch, wenn man mit den Menschen in Kontakt tritt, haben wir ganz oft in dem Bereich, dass wir die Menschen dann auch von Bus und Bahn abholen, aber auch einfach mal mit denen vor die Tür gehen, rausgehen, wenn das Bürosetting gerade nicht das Passende ist. Mit dem Martinsclub haben wir ja auch schon lange eine Kooperation und da ist jetzt auch nochmal ein neues Projekt dazu gekommen, das Bremenbund gemixt, da gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Und so ein paar Beispiele, also ist mir heute aufgefallen, dass ich genau nach der Aufnahme hier ein Erstgespräch habe und das kam tatsächlich über ganz viele Umwege. Da haben wir eben über dieses Bremenbund-Gemix-Projekt eine Mitarbeitenden-Schulung bei uns angeboten. Das war schon im März und dort haben wir eine Mitarbeiterin kennengelernt, die im Elena Hof arbeitet. Das ist ein Wohnangebot für Menschen mit FASD und die wurde dann hellhörig und kannte unser Angebot ja auch noch gar nicht so richtig. Also uns fällt auch immer wieder auf, okay, wir müssen wirklich immer wieder auf uns aufmerksam machen. Es kennen auch in Bremen, auch wenn es klein ist und irgendwie schon relativ gut vernetzt ist, kennen nicht alle unser Angebot und wissen, was wir hier so haben und machen. Und über ja, diese kleine Mitarbeitendenfortbildung oder Schulung kam es dann zustande, dass wir dann nochmal in den Elena Hof gefahren sind, uns da im Team vorgestellt haben und tatsächlich heute dann auch ein Erstgespräch mit einem Bewohner von dort haben.
Das ist ja klasse.
Das passt ja gut, dass wir heute ist schon sind. Wieder super, genau.
Ja, also da machen wir allgemein total häufig die Erfahrung so, dass es viel einfacher ist, dass die Leute zu uns kommen, wenn die einfach schon mal Gesichter von uns gesehen haben. Das macht die Hürde einfach viel, viel niedriger.
Ja, das glaube ich gerne. Ihr wisst, wir sind von der Suchtprävention und natürlich interessiert uns auch sehr, welchen Stellenwert die Suchtprävention für euch hat. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal sagen, wie ihr methodisch vielleicht auch anders arbeitet als in anderen suchtpräventiven Settings.
Mhm. Genau, also Suchtprävention ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil des Projektes. Wir haben schon gerade zweimal so Sag-Nein-Woche angeschnitten. Also die bieten wir zweimal im Jahr im Zuge der BQ an. Das ist so ein bisschen, wie man sich Bildungsurlaub vorstellen kann. Also Menschen, die in Werkstätten arbeiten, können sich dann dafür anmelden. Und da beschäftigen wir uns dann eine Woche mit, was ist Sucht, wovon kann man süchtig werden, was ist eigentlich an Schadstoffen in einer Zigarette, wie ist das Alkoholverhältnis von Schnaps im Vergleich zu einem Glas Bier, wie geht man mit Gruppenzwang um, wie kann ich Nein sagen, Freizeitgestalten oder auch Umgang mit Langeweile. Genau, wir arbeiten ganz viel mit Bildern. Also es kann wirklich sein, dass wir irgendwie so Emotionskarten oder Impulskarten benutzen. In Gruppen kann es aber auch immer mal wieder sein, dass wir die Leute auch malen lassen, weil auch nicht alle Menschen irgendwie lesen können oder es schwerfällt, sich über Worte auszudrücken. Also nicht nur, dass wir praktisch schon fertig visualisierte Bilder mitbringen, sondern die Leute auch dann selbst was gestalten können. Und ganz viel auch einfach immer wieder rückkoppeln. Was haben die Menschen wirklich verstanden? Was haben die Menschen mitgenommen? Das ist gerade bei dem Klientel immer total wichtig, weil gerade bei den Sag-Nein-Wochen beispielsweise wissen wir auch immer gar nicht, was für Menschen da sitzen, wie fit sind die. Die Gruppen sind häufig auch sehr bunt durchmixt, was das Ganze angeht. Ein gutes Kennenlernen ist auch einfach in unserem Bereich extrem wichtig, dass die Vertrauen zu uns aufbauen, uns auch kennenlernen, und ich glaube, das ist so mit die Basis des Ganzen. Und ansonsten hat Merle gerade schon ganz viel gesagt, also wir machen auch so kleine Suchtpräventionsimpulse in den Werkstätten, Wohngruben, Mitarbeiterschulung und halt auch bunt gemixt.
Danke, das ist natürlich sehr lehrreich auch. Wir haben ja auch viel mit Schulgruppen zu tun, die auch manchmal auch sprachliche Probleme haben und auch Motivationsprobleme auch. Und ich glaube, so was ich lerne so heute aus unserem Gespräch, ist auch, dass es viele Ansätze gibt, mit Zeigen zu arbeiten und mit Rückkopplung mehr zu arbeiten. Ich glaube, da könnten wir viel lernen. Ich muss mal mit meinen Kollegen sprechen, auch wenn ich mal bei euch ein Praktikum mache.
Ich glaube, Rückkopplung und auch Wiederholungen, das ist, glaube ich, das, wo wir uns auch manchmal noch in Geduld üben müssen.
Das glaube ich gerne.
Weil das so ganz anders ist als in den anderen Gruppen, weil man zum 10. Mal das gleiche Thema irgendwie durcharbeitet, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder, dass noch eine andere Person irgendwie noch was Neues dazu beiträgt oder einfach noch mehr mitgenommen wird und verstanden wird. Das ist halt einfach super wichtig. Kann dann schnell für uns ein bisschen langweilig sein, aber man muss sich da einfach drin üben und das ist trotzdem immer total schön und nett und da jedes Mal kommen auch neue Impulse irgendwie dazu.
Wie überhaupt in unserer Arbeit. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Schnittstelle. Geduld, eine richtig gute Ressource ist. So, ne?
Auf jeden Fall. Ich finde es auch immer erstaunlich, was das häufig nochmal für einen Unterschied macht, wenn man die gleiche Frage auch einfach nochmal unterschiedlich immer, also nochmal umbenennt halt irgendwie. Weil dann fallen vielleicht mehr Begrifflichkeiten, die für die Leute passen oder so. Und dann kommen eigentlich immer nochmal neue Ideen, Rückkopplungen. Und ich glaube, was bei uns einfach auch noch mit wichtig ist, wir arbeiten sehr alltagsnah. Also dann ganz, ganz viel mit Beispielen aus dem Alltag bei den Leuten.
Daher ist die Beziehungsarbeit auch so wichtig. Ne? Weil es macht schon Sinn, wenn man die Menschen dann einfach besser kennt, dann kann man mehr auf die eigenen oder die einzelnen Bedürfnisse so eingehen und weiß, okay, die Person liebt Fußball, die andere kann irgendwie mit dem Thema mehr anfangen und dann kann man sich so auch die Bälle ein bisschen zuspielen und da auch einfach ganz viel drüber klar machen und verdeutlichen.
Mhm. Oh, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ihr habt schon gesagt, ihr sprecht viel mit den Werkstattmitarbeiterinnen und mit den Pädagoginnen. Aber welche Rolle spielt denn das unmittelbare Umfeld wie Verwandte und Freunde in eurer Arbeit?
Genau, das ist wie in der normalen Suchtberatung bei uns auch, dass wir nicht nur mit den betroffenen Menschen selbst sprechen, sondern eben auch mit dem Umfeld. Das kann in dem Fall Familie, der Freundeskreis, gesetzliche Betreuung ist da ja auch nochmal häufig ein Thema, aber auch eben Mitarbeitende in Wohnungs- oder Arbeitsangeboten sein, aber auch andere wichtige Bezugspersonen. Die kommen auch auf jeden Fall bei uns an und da ist das eben auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gerade bei Menschen mit Unterstützungsbedarf, da ist es schon häufig sehr, sehr sinnvoll, das Umfeld irgendwie mit einzubeziehen. Wir machen das natürlich immer so, dass wir das unterstützend machen und nicht bevormundend und da eben auch gerade in den Wohneinrichtungen häufig nochmal dazugerufen werden, weil ja eben auch ja, die Pädagogik sich auch immer ein bisschen verändert hat, glücklicherweise. Und ja, wir da einfach nochmal so ein bisschen unterstützen können und sagen können, wie ist denn ein gesunder und ein guter Umgang damit. Und die Selbstbestimmung ist uns dabei natürlich total wichtig von den betroffenen Personen. Und wir machen das auch nicht einfach so, sondern das wird häufig in Rücksprache gemacht, auch wenn jemand dabei ist, um zu begleiten, vielleicht bei den ersten Terminen, was wir ja schon meinten, was eben oft total sinnvoll ist, damit die Menschen auch hier wirklich gut ankommen, weil sie dann einfach so das Gefühl haben, ich habe jemanden dabei, den kenne ich schon lange. Aber auch da fragen wir natürlich, ob das in Ordnung ist, ob die Person mit im Gespräch dabei sein soll oder vielleicht auch nur die ersten paar Minuten und dann irgendwie geht. Genau, aber es kann auch genau andersrum sein. Das haben wir auch schon festgestellt, dass Menschen, die selber gar nicht betroffen sind, aber selbst Angehörige sind. Also, dass sie selbst sozusagen das Umfeld einer betroffenen Person sind. Und das kam jetzt auch schon über unsere Besuche in Werkstätten dazu, dass hier dann einfach Gespräche genutzt wurden. Das hatte Julia hatte zum Beispiel.
Genau, alles. Ich hatte das letztes Jahr, da waren wir auch in einer Werkstatt und waren gar nicht so lange da. Wir haben hauptsächlich unsere Angebote einfach einmal ein bisschen vorgestellt, unser Gesicht gezeigt, ein bisschen erzählt, was wir machen und machen da dann nämlich auch immer mit aufmerksam, dass wir halt auch für die Menschen da vor Ort zuständig sind und für die da sind, wenn die selber halt Familie, Freunde haben, wo die sich denken, boah, die trinken ganz schön viel Alkohol, das beschäftigt mich, da mache ich mir irgendwie Sorgen. Und da hatte ich dann auch, ich glaube, eine Woche später hat irgendwie eine Werkstattmitarbeitende, hatte halt mich angerufen und um einen Termin gebeten und war dann auch häufiger bei mir in einer Beratung hier.
Ich frage mich, sind diese Suchtfragen eigentlich eingebettet in gesamtgesundheitliche Fragestellungen oder ist das eher so was Isoliertes?
Ich glaube, das lässt sich nicht immer ganz isolieren. Also wir haben es gerade in dem Bereich auch häufig, dass Menschen ja auch irgendwie wegen weiteren Erkrankungen oder so Medikamente bekommen. Eben, ja. Und da muss man dann auch immer genau gucken, ne? Auch Medikamenten dann halt, gibt es da in manchen Richtungen auch in Richtung Missbrauch oder nicht? Also ich glaube, insgesamt macht das Sinn, immer ganzheitlich zu gucken. Da ist es dann aber auch wiederum einfach wichtig, mit den anderen Anlaufstellen, Beratungen, Betreuern, wie auch immer, gut im Austausch zu sein, damit nicht alle irgendwie an den Themen arbeiten und womöglich man sich dann so ein bisschen aneinander abreibt, sondern dass man da irgendwie gut in Kommunikation geht und halt mit dem Klienten auch im Interesse des Klienten arbeitet.
Ja, aber auch einfach ein Bewusstsein dafür schafft, ne? Also ich glaube, gerade in dem Bereich ist da eben oft noch gar nicht so, da wird eben auf dieses Suchtthema häufig noch gar nicht so speziell geguckt, sondern da sind dann eher andere Themen vordergründig und das läuft so nebenher und wird vielleicht auch absichtlich nicht so richtig betrachtet, weil man nicht so richtig traut, sich damit, also einen Umgang damit zu finden oder nicht weiß, was darf ich denn jetzt oder was soll ich, was kann ich. Genau, also das ist einfach ein bisschen im Aufbau, würde ich sagen. Also es kann auf jeden Fall noch deutlich mehr werden.
Ob das glaubt oder nicht, ich habe auch meine Erfahrungen in der Inklusionsarbeit. Ich habe einen Zivildienst in einem damals hieß es Behindertenwohnheim geleistet. Ne? Und ich habe auch in der ambulanten Suchthilfe Menschen betreut mit Inklusionsbedarf. Mhm. Und für der war immer das Problem, dass diese Menschen also mit Rauchen zum Beispiel, mit Trinken, eine unglaubliche Emanzipationsleistung verbunden haben. Mhm. Also es hat eine Kette geraucht, weil das für ihn sozusagen der Weg war, mal aus dieser therapeutischen Glocke rauszutreten, die er sonst in seinem Leben immer hatte, betreut werden und aufpassen. Aber da war er dann mal Mann und selbstständig. Er konnte gar nicht aufhören zu rauchen. Das war richtig bemerkenswert. Er war wegen Alkohol dann auch bei uns im Wohnheim gewesen. Den Alkohol hat er bewältigt, aber das Nikotin nicht, weil es immer noch diese Funktion hatte. Mhm. Knüpft das bei euch irgendwo an, wenn ich sowas erzähle?
Also ich glaube, das ist allgemein einfach, wir haben da gestern noch drüber gesprochen, das schildert so ein bisschen die Entwicklung über die letzten Jahre. Ne? Es gab ja die große Dezentralisierung, die Menschen sollen immer selbstbestimmter werden, was total gut und wichtig ist. Aber es wird halt an vielen Stellen einfach nicht weit genug gedacht und es fehlen einfach total viel Angebote für die Menschen noch? Also, dass es hier inklusive Suchtberatung gibt, es ist eine Mangelware. Wir waren letztes Jahr in München und haben einen Fachvortrag dazu gehalten, weil es jetzt gerade erst so ein bisschen deutschlandweit im Umbruch ist. Und im Endeffekt eine Suchtreha-Klinik für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung haben wir nur eine deutschlandweit. Unser Glück, Oldenburger Land ist für uns jetzt nicht so weit weg.
Ja.
Aber die Menschen aus München haben uns echt geschildert, die wüssten gar nicht, wie die Menschen hier hinkriegen sollten für eine Langzeittherapie in dem Bereich.
Wir hatten jetzt um zwei Dinge schon genannt, die wichtig sind. Netzwerkarbeit hattet ihr genannt, Geduld. Was würdet ihr noch als Drittes sagen?
Oh, Flexibilität habe ich auch gerade gedacht, weil wir das einfach immer wieder merken, dass auch wir, wenn wir uns schon relativ sicher in dem, was wir machen, irgendwie fühlen, sind ja genau die Punkte, die wir gerade genannt haben. Man lernt einfach immer noch was dazu und jede Person reagiert auch anders. Und wenn man zum Beispiel im normalen, in Anführungsstrichen, Setting sagen würde, okay, passt auf, mit welchen Menschen ihr euch umgebt und soziale Kontakte, das merken wir auch immer wieder, dann ist das oftmals leider in dem inklusiven Bereich, okay, dann breche ich alle meine sozialen Kontakte ab, weil mir wurde ja gesagt, das ist schlecht. Mhm. Und dann stehen die auf einmal alleine da und haben auch die guten Kontakte sozusagen unterbrochen. Also ich glaube einfach immer so ein bisschen, wir auch, also dass wir immer noch mehr dazu lernen und auch anpassen und gucken, was ist für welche Personen irgendwie gerade stimmig und passend.
Voll. Ich glaube, für mich so der dritte Punkt, der für mich, glaube ich, noch über allen steht, ist die Beziehungsarbeit.
Ja.
Ich glaube, ohne die Beziehungsarbeit können wir da gar nichts schaffen. Und gerade dieser Beziehungs- und Vertrauensaufbau dauert häufig in dem Bereich einfach noch viel, viel länger. So.
Also das haben wir auch schmerzlich erfahren müssen, als wir hier so einen Umbruch hatten, weil die Kollegin, die ja vorher das Projekt jahrelang einfach mit aufgebaut hat und geleitet hat, die hat hier halt oder ist im Moment nicht hier und wir haben dann eben diesen Teil übernommen. Und da haben wir am Anfang auch erstmal ziemlich kämpfen müssen, dass wir die StammklientInnen quasi auffangen und die bei uns irgendwie ganz gut ankommen. Mhm. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Also die haben erstmal sich sehr gesperrt und wir waren absolut doof, aber dann hat das doch immer geklappt.
Es wurde uns auch so ins Gesicht gesagt. Das wurde uns auch gesagt, das stimmt.
Aber ihr konntet zuletzt überzeugen. Ja,
ja.
Das ist doch gut. Ja.
Auf jeden Fall. Also wir probieren da halt wirklich auch da schon den Zugang niedrigschwellig zu machen. Also beispielsweise auf den anderen Flyern von unserer Einrichtung sind ja nirgendwo irgendwie Bilder drauf. Bei dem Tandem-Flyer haben wir ein Foto von uns halt mit drauf.
Ja,
ne?
Das muss da rein, ja. Mhm. Gut, wir haben eine gemeinsame Schnittstelle, nicht nur über das allgemeine Thema Prävention oder Suchthilfe, sondern es gibt ein Projekt, das uns zusammenbringt, bunt gemixt. Vielleicht erzählt ihr mal was davon.
Genau, ich habe es beiläufig vorhin schon erwähnt. Bunt gemixt ist so eine Kooperation von uns mit dem Martinsclub hauptsächlich. Die haben, es gab früher schon die Jim's Bar bei uns in Bremen und das ist einfach eine alkoholfreie Cocktailbar gewesen. Und das wurde jetzt ja ein bisschen umgemodelt und ein neues Konzept geschrieben und übernommen vom Martinsclub und die... Das ist einfach so eine niedrigschwellige Schnittstelle eigentlich für die Begegnung, Prävention und Beratung. Und das ist eben ein mobiler Cocktailwagen, kann man so sagen, wo Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung arbeiten können und in dem Zuge auch vorher lernen, alkoholfreie Drinks zu mixen. Und die werden dann eben auf Veranstaltungen gebucht. Also nicht nur auf Veranstaltungen vom intern vom Martinsclub, machen die auch ganz viel bei Stadtteilfesten und so weiter, aber die stehen auch manchmal vorm Weserstadion oder bei großen Firmenfeiern. Genau, und da geht es eigentlich darum, hauptsächlich ist der Aspekt natürlich dieses Spaß haben ohne Alkohol.
Ja.
Das ist eigentlich so das Hauptthema und dadurch eben auch präventiv arbeiten und Menschen darauf hinweisen, genau.
Und das ist insofern ein spannendes Projekt, weil wir es damals mit aus Schleswig-Holstein importiert haben. Ich hatte vorher in der Suchthilfe in Schleswig-Holstein gearbeitet, daher kannte ich das. Und das wollten wir hier rüber. Und da haben wir was ganz Wichtiges gelernt. Etwas, was in einer Kommune als Suchtpräventionsmaßnahme funktioniert, funktioniert nicht deswegen in einer anderen Kommune genauso gut. Das war mal eine ganz wichtige Erfahrung. Das geht nämlich ganz viel um Unterstützer und die Bereitschaft, das zu machen. Es war eine sehr stark unterstützt, zwar auch von Kirche, von Martinsburg, glaube ich, damals auch schon, Sport und Werder Bremen. Aber es fehlten eben die Betriebe, die dazu gar nicht bereit waren, das zu machen, sodass das immer mehr zu einer Art Catering geworden ist und am Ende dann fusioniert hat mit dem Martinsclub und so bunt gemixt wurde. Und deswegen ist das für mich auch so spannend zu sehen, wie dieses Projekt sich so hier importiert, auch weiterentwickelt hat und so gute Dienste leistet.
Es ist überraschenderweise echt super groß geworden. Also wir waren am Anfang auch bisschen, na, was heißt skeptisch, aber wir haben gedacht, na gut, da werden dann vielleicht so ein paar kleine Veranstaltungen sein, die da uns als Liste mitgeteilt werden, wo die vor Ort sind. Und am Ende, das sind jetzt so wahnsinnig viele Veranstaltungen, also dass wir zum Teil schon mit unseren, wir machen ja vor allem da die präventive Arbeit, auch mit den Menschen, die dort eben hinter der Bar arbeiten. Es ist ja auch ein inklusives Angebot, das heißt, da arbeiten Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung. Und wir schulen das Personal vorweg auch immer, wenn die dort angestellt werden oder dort, die meisten arbeiten tatsächlich ehrenamtlich. Aber bevor sie da anfangen dürfen, machen die eben bei uns so eine kleine Grundschulung mit, um einmal so ein bisschen was über das Thema Alkohol und Abhängigkeit zu erfahren. Und wir haben da echt manchmal Schwierigkeiten, Termine zu finden, weil die so viel unterwegs sind.
Ja.
Ist uns jetzt aufgefallen. Genau, es macht total viel Spaß, also auch gerade diese regelmäßigen Schulungen. Es ist immer wieder nett. Ich durfte auch schon einen Cocktailkurs mitmachen, der ist dann auch hochprofessionell. Da kommt dann ein Barkeeper, der sich tatsächlich Drinks überlegt hat und immer wieder neue ausarbeitet. Und die haben da alle so viel Freude dran, das ist echt richtig cool.
Wie ist das? Kann eine Schule euch buchen?
Eine Schule? Also jetzt mit dem Thema Bremen und gemixt oder so als Prävention. Ich glaube, die sind relativ offen. Also die, ich glaube, da darf man einfach eine Anfrage stellen tatsächlich und dann gucken die, ob die noch die Kapazitäten dafür haben.
Auf dem Schulfest ist es doch auch ideal, so eine,
das könnte ich mir schon auch vorstellen.
Antialkoholisches Angebot zu haben. Und es geht ja auch in diesem Angebot immer um ein ganz wichtiges Thema. Man kann immer ohne Alkohol Spaß haben und die Cocktails sind ja sehr hochwertig, die da angeboten werden.
Super lecker, sehr zu empfehlen.
Echt sehr lecker, ja.
Ja, und neu haben wir jetzt auch noch so eine Mitmachstation. Das ist vielleicht dementsprechend noch besser oder noch interessanter für Schulen.
Ach, klasse.
Da wird dann neben der Bar wird es dann zukünftig auch so eine kleine Station geben, wo die Leute, die eben diese Feste besuchen, auch einfach mal Dinge ausprobieren können. Also dann werden wir mit Rauschbrillen arbeiten, aber auch so kleine Quiz-Einheiten machen zum Thema Alkohol, einfach, stimmt das, ist das korrekt oder nicht, dass man sich so ein bisschen positioniert und guckt, was weiß ich denn eigentlich schon, und dass wir einfach so die wichtigsten Punkte zum Thema Alkohol und Konsum nochmal vermitteln.
Sehr gut. Ja, das gehört immer mit dazu.
Mhm. Ja.
Ja, ich danke euch. Ich hätte nur noch eine letzte Frage. Was ist euer Wunsch für die Zukunft des Tandem-Projekts?
Wir sind gerade dabei, so ein bisschen, also im Endeffekt, ich glaube, Vernetzung ist einfach bei dem Projekt unerlässlich und was, wo man auch wirklich nicht müde werden sollte, allein durch den stressigen Arbeitsalltag, durch Mitarbeiterwechsel. Wir sind jetzt gerade im Arbeitskreis Sucht- und Behindertenhilfe so ein bisschen am Aufziehen und gehen in die ersten Planungen für einen Termin. Das soll so im September, Oktober werden. Wo wir auch einfach hoffen, noch mal mehr präsenter zu werden, noch mal enger in die Verzahnung und Vernetzung zu kommen. Weil ich glaube, das Thema ist einfach so relevant, dass es noch deutlich mehr Präsenz verdient auch einfach und auch einfach haben sollte.
Genau, dann auf jeden Fall stabile Strukturen. Ne? Also da geht es vor allem dann um das Thema Finanzierung. Es ist ja momentan bei uns eben leider noch eine Projektarbeit. Das heißt, wir können immer nicht wirklich langfristig planen, sondern sind immer so ein bisschen daran gebunden, wie ist die Finanzierung für die nächste Episode wieder. Und da würden wir uns einfach wünschen, dass es einfach viel, viel selbstverständlicher wird. Also nicht so ein Sonderfall bleibt und ist ja nett, dass ihr hier mal so ein Projekt macht und es klingt ja alles irgendwie ganz spannend, sondern das sollte ja viel, viel selbstverständlicher werden. Also und das auch überall, also nicht nur hier, sondern einfach viel weit verbreiteter, dadurch dann auch viel mehr Angebote geben. Also was wir vorhin schon meinten mit der Fachklinik, da haben wir natürlich hier das Glück, dass es einfach sehr standortnah ist, aber auch danach, viele Menschen gehen ja danach noch in die ambulante Reha oder haben einfach noch mehr Nachsorgemöglichkeiten. Das fällt auch total weg, weil da gibt es einfach keine passenden Angebote. Das fängt auch schon bei Wohneinrichtungen an. Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung haben oder einen sehr schädlichen Gebrauch, werden oft aus Wohneinrichtungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eben rausgeschmissen nach mehreren Verweisen oder Verwarnungen. Und wissen dann einfach irgendwann nicht mehr, wohin so richtig. Und landen dann in nicht wirklich passenden Einrichtungen, unserer Meinung nach. Und da muss einfach noch ganz viel gemacht werden. Einfach Sichtbarkeit, Ausbau von der Vernetzung, aber auch von dem Angebot an sich.
Ja, einfach so die Akzeptanz, ne? Dass halt irgendwie Sucht, schädlicher Gebrauch sich durch alle gesellschaftlichen Lagen, durch alle Lebenslagen, aber auch bei Menschen mit und ohne kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen bezieht. Das kann halt alle irgendwie treffen und erwischen. Und da dass das einfach auch mal mehr gesehen und akzeptiert wird, dass es halt auch dafür nochmal deutlich mehr Raum und Angebote braucht.
Aber eben auch schon vielleicht angefangen bei, es ist mir noch eingefallen, weil wir eben auch häufig für Vorträge in Unis oder Hochschulen gebucht werden, aber auch jetzt angefangen haben mit der Schule, die eben HeilerziehungspflegerInnen ausbildet, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist einfach immens wichtig, auch gerade in dem Bereich, das einfach fest zu verankern und da einfach nochmal darauf hinzuweisen, weil das ja einfach, wie wir vorhin schon festgestellt haben, einfach jahrzehntelang ja nicht gemacht wurde. Das gab es ja nicht, ne? So was gibt es ja hier nicht bei uns, weil eben einfach die Strukturen auch ganz andere gewesen sind in den damaligen Wohnheimen. Und dass man da jetzt einfach umdenken muss und das auch einfach schon viel eher ansetzen muss und darauf hinweist und dass eben auch gerade das Fachpersonal, die in dem Bereich tätig sind, einfach mehr Wissen haben und auch ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen.
Ja, ich danke euch. Das ist ein sehr tiefer Einblick und ein sehr schöner Einblick in eure Arbeit gewesen, die sehr wichtig ist. Und ich hoffe, eure Wünsche, was das Tandem-Projekt angeht, dass die sich auch erfüllen, ja? Und dass dieser Podcast vielleicht auch beiträgt, das Projekt ein bisschen bekannter zu machen. Ja?
Das würden wir uns auch wünschen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.